Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Oh, tja. Hallo, willkommen zur Nabelshow. Ich dachte, ich könnte jetzt Spektakuläres, Fantastisches berichten, nämlich, dass die Nuss weg ist. Die Nuss ist aber immer noch da. Meine Nuss ist nicht weg. Meine Nuss. Die Nuss, die ich in das Vogelhäuschen gelegt habe, schön in die Mitte platziert, um die Bestie, also das Eichhörnchen, anzulocken, die hier nicht mehr so häufig gesehen wurde, seit im letzten Sommer scheinbar wurde mir berichtet, hätte ein Habicht 3 Eichhörnchen direkt nacheinander auf dem Feld vor dem Haus getötet. Zack, peng. Und dann frisst ja so ein Habicht von so einem erlegten Tier nur die erlesensten Innereien, ich glaube die Leber, und lässt den Rest dann liegen. Und das waren dann 3 Eichhörnchen weniger. Und seitdem gibt es hier nicht mehr so viele Eichhörnchen. Und die Nuss, die ich da in das Vogelhäuschen gelegt hatte, war deplatziert. Ich habe sie gerade nicht gesehen, habe aber gemerkt, bei dem Sturm gestern ist die Nuss zur Seite gerollt. Die Nuss hat dem Sturm nicht standgehalten. Ist aber nicht rausgefallen. Es ist eine bemerkenswerte Nuss oder ein gut stabil konstruiertes Vogelhäuschen. Tja, wie auch immer. Es tut mir sehr leid für die fehlenden Eichhörnchen, aber so ist es halt mit der Natur vielleicht. Aber ich habe eins gesehen. Ich habe eins gesehen, weil sonst würde ich sagen, vielleicht gibt es hier einfach keine mehr. Das war die gesamte Eichhornpopulation, die von dem Habicht da dahin niedergemetzelt wurde, dahin gerafft, aus der Blüte ihres jeweiligen Daseins gerissen, aber so sieht es halt nun mal aus. Entschuldigung, jetzt habe ich mich verschluckt. Ja, was gibt's zu berichten? Mir wurde ein Artikel zugeschickt über die richtige Entsorgung geweihter Gegenstände. Ich habe ihn überflogen. Jetzt habe ich es leider schon wieder vergessen, was da für ein Riesentheater von kirchlicher Seite aus betrieben wird, um geweihte Gegenstände zu entsorgen. Es war bemerkenswert. Diese Mischung an vollkommener Idiotie und praktischem, vollkommen Idiot. Ich bin da jetzt sehr polemisch und praktischer Anwendung und praktischem Nutzen. Es ist ja, mein Gott, aus meiner Sicht ist Glaube Aberglaube. Da kann ich nicht gegen an und ich brauche mich da jetzt auch nicht für zu schämen. Also diese Mischung aus Aberglaube und praktischer Anwendung, praktischen Nutzen, Lifehacks. Das waren Lifehacks, wie man geweihte Palmzweige oder Heiligenfiguren oder Kreuze, die könne man ja auch bei eBay verkaufen. Finde ich faszinierend. Aber gleichzeitig auch genau beschrieben, wie das ist, wenn man so einen geweihten Palmzweig oder Kreuz oder irgendwas in der Pfarrei abgibt, was die dann alles machen müssen, um das fachgerecht dann einzuäschern und wie sie die Asche dann auch entsorgen, dass es da dann bestimmte Löcher gibt, in die eingefüllt werden können, damit die nicht irgendwie die Asche verbrannter, geweihter Gegenstände dann nicht so unter die normale Asche gerät und das theologisch verschmutzen würde. Es ist faszinierend. Ich hätte es mal. Was habe ich hier irgendwo? Ach, das Handy ist nicht. Habe ich nicht in der Tasche. Mist. Das tut mir leid. Ich bin schlecht vorbereitet. Aber was gibt's auch sonst zu sagen? Ich wollte eigentlich nur in den Garten gehen, um nach der Nuss zu schauen. Und als ich vorhin die Nuss nicht gesehen habe, dachte ich, oh, direkt mal schnell das Mikro einschalten Mikro holen, Mikro einschalten, um Spektakuläres zu berichten. Und als ich das Mikro eingeschaltet und angesteckt und am Laufen hatte, habe ich bemerkt, jetzt ist eine Ente, es war eine Fehlmeldung, die Nuss befindet sich noch mehr oder weniger an der Stelle, wo sie ist. Und da wird sie wahrscheinlich dann auch bleiben bis in den Hochsommer, denn diese Nuss, wie das so ist, das liegt jetzt hier, das wird jetzt auch in den nächsten Jahren nicht weggeräumt. Warum auch? Ah, meine Nase läuft. Wenn ich mir einmal verschluck, dann geht das los. Verdammt. Ja, das Osterfeuer ist ja dazu prädestiniert, die Palmzweige vom Palmsonntag mitzubringen und dann im Osterfeuer zu verbrennen. Das nehmen ja viele Leute sehr, sehr wichtig mit dem Osterfeuer. Ich finde das ja immer eher scheiße, so ein Feuer, weil man danach stinkt. Ganz ehrlich, wenn ich an einem Feuer stehe, darf ich danach immer gleich meine Klamotten waschen, weil ich diesen Rauchgeruch einfach furchtbar finde. Ich habe das schon als Pfadfinder nicht gemocht. Ich habe das später nicht gemocht. Lagerfeuer oder Osterfeuer oder sonst was für Feuer. Ach Gott, man sitzt da im Rauch, man hustet. Vorne ist einem heiß, hinten ist einem kalt. Ganz schlimm, wenn man am Zeltlager Nachtwache hatte. Das hatten wir ja als Pfadfinder dann immer. Da musste man Nachtwache schieben, weil die Gefahr tatsächlich real existierte, dass es einen Zeltlagerüberfall gab. Und wenn der stattgefunden hat, dann mussten da ein paar Achtjährige um ein Lagerfeuer sitzen, um hilflos zuschauen zu können, wenn irgendwelche Teenager aus dem Ort durch das Lager rasen und brüllend und tobend die Zelte einwerfen und den Wimpel klauen, der bei jedem guten Pfadfinder-Zeltlager auch irgendwo aufgehisst zu sein hatte. Was es dann gebracht haben sollte, dass wir Wölflinge, das waren ja so, wie alt waren wir da, so 8 Jahre ungefähr gewesen sein, da zitternd und bibbernd und vollkommen übermüdet und halluzinierend um dieses Lagerfeuer rumsaßen und uns irgendwas vorgestellt haben, was wir da sehen und hören, weil wenn du an einem Lagerfeuer sitzt, dann siehst du auch nur das Lagerfeuer und das, was im Schein des Lagerfeuers zu sehen ist. Das, was außerhalb dieses Scheins zu sehen ist, das siehst du nicht. Wenn du aber dich außerhalb des Lagerfeuers aufhältst, wie es Sinn machen würde, also patrouillieren gehen, dann erfrierst du, weil diese Zeltlager waren gerne mal Osterzeltlager oder Pfingstzeltlager, wo es nachts noch so richtig fies kalt sein kann. Und das war also recht schnell. Nur war klar, nur die hartgesottensten haben da Patrouillendienst gemacht und nur die allerfiesesten Pfadfinderleiter haben unter den hartgesottensten haben ihre Schützlinge dazu gezwungen, mit ihnen zu patrouillieren. Die meisten haben sich dann doch nur einfach so für 2 Stunden um das Lagerfeuer gesetzt, gefroren und sind dann wieder ins Zelt gekrochen. Mein aufregendstes Erlebnis war, mal davon abgesehen, wenn man da irgendwo am Waldrand gecampt hat mit dem Zeltlager, dass man dann alles hört nachts und sich da weiß Gott was vorstellt, was da Schlimmes um einen herum passiert. Im Wald an Geräuschen, da spielt die Fantasie, dann läuft die Amok. Aber das Aufregendste war, dass wir einmal eine einzelne Hose nachts durch das Lager haben laufen sehen. Eine oberkörperlose Hose, die da einfach da durchspaziert ist. Einfach nur Beine, ein Unterleib ist unheimlicherweise durchs Lager gelaufen. Boah, wir sind fast gestorben vor Angst. Es hat sich später natürlich herausgestellt, dass da einfach jemand nachts aufs Klo gegangen ist und eine helle Jogginghose oder eine helle Jeans und einen schwarzen Pulli anhatte, einen schwarzen Kapuzenpulli, wo man einfach nichts weiter als die Beine im Lagerfeuer gesehen haben, weil die reflektiert wurden. Aber wir waren felsenfest von einem Spuk überzeugt. Geister waren unter uns, um uns herum. Das war auch viel unheimlicher als der Zeltlagerüberfall, der dann in der nächsten Nacht stattgefunden hat, als wir brav geschlafen und nichts davon mitbekommen haben. Weil ich glaube, mich zu erinnern, ja meistens dann doch nur der Wimpel geklaut wurde. Wenn das wohlerzogene Überfäller waren, haben die einfach nur den Wimpel geklaut und sind dann am nächsten Tag rein und haben den dann ausgelöst gegen eine Kiste Bier, wie sich das so gehört hat. Das habe ich auch selber als Teenager ein-, zweimal teilgenommen an sowas. Wir waren weniger wohlerzogen. Wir haben auch Zelte eingelegt. Aber wir haben darauf geachtet, dass das Iglu-Zelte waren, also die, nicht Iglu, ja doch Iglu, die man recht schnell einschmeißen kann und auch sehr genauso schnell wieder aufstellen kann, dass man dann nicht nachts mit Hering und Zeltstangen herumfuhrwerken muss. Weil so ein normales Zelt, das mit Heringen abgespannt ist, das kannst du auch gar nicht so leicht einschmeißen, wenn das gut aufgestellt ist. Dagegen ein Iglu, zwei Griffe und schwupps ist das drin. Und dann freust du dich als niederträchtiger, asozialer Teenager, die wir damals waren, über das Geschrei und Gequieke im Inneren des Zeltes. So fies waren wir. So waren wir damals. Mal davon abgesehen, dass wir das falsche Zeltlager erwischt hatten. Da waren zwei nebeneinander und wir wussten nicht, welches das war, das wir überfallen wollten. Weil man auch nicht einfach so aufs Geradewohl Zeltlager überfallen wollte, sondern wir wussten, da und da, an dem Wochenende, ist da in Gemünden, war das auf der Wiese am Wald, an dem Bach, ein Zeltlager der Wernecker DLRG und die wollten wir überfallen und haben uns da angeschlichen. Den langen Marsch nachts durch den Wald. Und wir hatten damals zwei Bundeswehrler dabei und die haben das dann richtig professionell gemacht. Zwei Bundeswehrler und ich glaube zwei Zivildienstleistende und ein Ausgemusterter, der war ich. So sind wir da durch den Wald, haben uns da getastet durch den Wald im Dunkeln. Wir haben da keine Taschenlampen angemacht, außer der Vorderste, der hatte seine Bundeswehr-Taschenlampe, die man so halb abdunkeln konnte und mit Rotlicht versehen, dass man das nicht sieht von Weitem. Wir sind da kilometerlang durch diesen blöden Wald getappt und niemand in dem Lager hätte das auch nur mitbekommen, wenn wir mit Flutscheinwerfern da durchmarschiert wären. Aber wir haben uns Zentimeter um Zentimeter im Dunkeln nur beleuchtet von einer kleinen roten Funzel, die auch nur die Zentimeter vor den Füßen des vordersten Mannes beleuchtet hatten, damit er den Weg finden konnte. Was Lächerlicheres konnte man sich nicht vorstellen. Und als wir dann auf der Wiese waren, aus dem Wald rauskamen, haben wir uns auf den Bauch gelegt und sind Zentimeter um Zentimeter durch die Wiese hindurch gerobbt. Nur um dann festzustellen, dass da zwei Zeltlager waren, nachdem wir wirklich Stunden gebraucht haben, komplett durchgefroren. Und dann wussten wir nicht, welches Zeltlager das war. Und dann ging da gerade jemand von einem der Zeltlager durch den Wald durch und aufs Klo. Und dann sind wir einfach mal aufgestanden und haben den angehalten. Der war etwas überrascht und wir haben den dann nicht unfreundlich, sehr freundlich und höflich. Wir haben den auch nicht gefangen genommen oder so. Wir waren freundliche Überfäller, haben den einfach freundlich gefragt, welches denn das richtige Zeltlager ist, damit wir nicht das falsche überfallen. Und natürlich hat er uns das Falsche genannt, weil der wollte nicht, dass wir sein Zeltlager überfallen. Und prompt haben wir das Falsche überfallen, weil wir nicht nur freundliche Überfäller waren, sondern auch sehr leichtgläubige. Nun ja, so ist das. Und jetzt demnächst ist das Osterfeuer und da kann man dann die Palmzweige reinwerfen, wenn man nah genug rangehen will, damit man nicht hinterher so stinkt. Ich werde da nicht nah genug rangehen, weil ich bin in einer sicheren Entfernung zum Gestank jeglichen Lagerfeuers, nämlich ein paar Kilometer entfernt in meinem Bett, werde ich die Osternacht verbringen. Da, wo sie, finde ich, für mich am erträglichsten ist. Weil, was soll ich woanders? Es ist kalt nachts. Ich bin eben auf keinem Zeltlager und auch sonst nirgendwo, wo ich gezwungen bin, nachts im Freien Ostern verbringen zu müssen. Also werde ich die, wie es sich gehört, im Bett verbringen. Und die alten Palmzweige, die es tatsächlich geschafft haben, bis heute zu überleben, die jetzt gerade durch die neuen geweihten Palmzweige hier im Haus ersetzt wurden, damit der Blitz nicht einschlägt und die Feuersbrunst uns verschont, Wer weiß, ob die Alten dann auch noch ihre Wirkung haben. Ist ja wie eine Impfung. Das wirkt ja auch nicht ewig. So nach einem Jahr ist der Impf- und Segnungsschutz der Palmzweige dann hat sich aufgebraucht. Aber das heißt, dann könnte man jetzt die ein Jahre alten Palmzweige dann entsorgen im Feuer. Das ist, also die darf man dann verbrennen und da dürfte man jetzt auch in das Osterfeuer problemlos, ohne die vorher irgendwie entsegnen zu lassen, alte Kruzifixe oder Heiligenbilder mitbringen. Man solle nur, hat die Seite, das war glaube ich katholisch.de, darauf achten, besser keine Plastikfiguren zu verbrennen, weil das halt eklig ist, wenn man Plastik verbrennt. Das ist also ein ganz praktischer Tipp. Das hat jetzt nichts Religiöses. Keine religiösen Gründe, dass man Plastik nicht verbrennt, sondern einfach den ganz praktischen Plastik soll man nicht verbrennen. Das ist nicht gut. Ja, ne, ist wohl wahr. Ansonsten bin ich ja immer noch der Meinung, dass man sowas auch einfach auf den Müll werfen könne. Warum denn eigentlich auch nicht? Aber bitte, ich meine jetzt mal ganz im Ernst, wir haben hier einen Komposthaufen, kann man das nicht wirklich nennen, aber eine Ecke, wo Zweige und so landen, da nistet sich ja auch der Igel hier im Garten ein. Wir haben hier im Garten einen Igel und der ist da hinten in der hinteren Ecke unter einem Haufen von Zweigen und Reisig, da überwintert der. Das wäre eigentlich nur gut, wenn man da jetzt noch die alten Palmzweige einfach mit drauf wirft, weil das schützt dann auch den Igel vor Blitzeinschlag und Feuersbrünsten. Und ich fände das eigentlich viel besser, als wenn man die verbrennt. Das werde ich gleich mal, anregen. Weil meine Mutter hat nämlich auch keine Lust, allzu nah an dieses blöde Feuer ranzugehen, weil die das genauso wenig mag wie ich, verräuchert zu sein. Und mein Vater läuft dann nur in Gefahr, einen Asthmaanfall zu kriegen, wenn er zu nah an den Rauch rankommt. Der hat ansonsten, glaube ich, weniger Probleme mit Feuer, weil der als alter Pfadfinder das mit den Lagerfeuern noch sehr gut kennt und wohl auch mehr mochte als ich. Aber warum eigentlich nicht dem Igel was Gutes tun? Ihm einen Second-Hand-Schutz, das ist ja auch jetzt schon, wahrscheinlich ist der Schutz ja auch schon längst abgelaufen, aber vielleicht ist ein bisschen Schutz noch da und es kommt dann dem Igel zugute mit den alten Palmzweigen. Wenn wir schon für die Eichhörnchen nichts mehr tun können, weil sie niedergemetzelt wurden, dann doch wenigstens für den Igel. Vielleicht sollten wir einfach mal wieder ein paar Eichhörnchen-Futterkästen aufhängen. Hatten wir früher oft, dann würden die auch wieder kommen. Das wäre... Oder die sind jetzt noch im Winterschlaf. Sind Eichhörnchen jetzt noch? Nee. Ich habe Eichhörnchen auch wieder in letzter Zeit schon gesehen, wenn ich spazieren war in Köln auf dem Kölner Nordfriedhof. Da waren einige Eichhörnchen unterwegs. Da finden die auch immer viel. Das sind eh viele. Nur hier... Ja, vielleicht nicht nur die Vögel füttern, sondern auch mal die Eichhörnchen, dann kommen die auch wieder. Das werde ich mal anregen. Aber andererseits schaffen das die Eichhörnchen auch immer problemlos, die Vogelfutterkästen zu plündern. Ich glaube, es sind einfach keine mehr hier. Das wäre dann doch schade. Ja, ob mit oder ohne kirchlichen Schutz, die unsere... zwei- und vierbeinigen Freunde und Nachbarn müssen geschützt und gepflegt werden, weil irgendwie sie haben es verdient und wenn sie es nicht verdient haben, dann weil es nett ist, die zu schützen. Weil man dann ein guter Mensch ist. So ist das nämlich. Ja, ich habe gerade gehört, wie viele Millionen Rehe jedes Jahr, die Zahl schon wieder vergessen, in Deutschland eines natürlichen Todes sterben, nämlich indem sie unter der Hand des Weidmanns fallen. Das habe ich tatsächlich mal die Formulierung gehört. Dieses Jahr sind liebe Freunde und Freundinnen bei irgendeiner Jägervollversammlung sind so und so viele tausend Rehe eines wieder natürlichen Todes gestorben, indem sie auf Autobahnen und Straßen Opfer eines Verkehrsunfalls wurden, anstatt eines natürlichen Todes zu sterben, indem sie von der Hand des Weidmanns fallen. Das ist die Definierung eines natürlichen Todes bei Rehen, indem sie von der Hand des Weidmanns gefällt werden. Ja, ne? Da sage ich jetzt mal gar nichts mehr zu. Ich hoffe, dass die Jäger nicht auch für Igel und Eichhörnchen zuständig sind, dass es da keine Abschussquoten gibt. Ja, die Nützlichkeit von Abschussquoten bei Rehen ist ja trotz allem durchaus vorhanden. Das hat ja Sinn, diese Quoten. Und Jäger sind ja jetzt auch nicht einfach nur schießwütige Irre, die alles niederballern. Tatsächlich ist der Hauptzweck eines Jägerdaseins erstmal die Wildpflege. Das wissen die Jäger und Jägerinnen ja genauso, wie wichtig das ist, gerade im Winter die Tiere zu füttern und zu pflegen und dafür zu sorgen, dass die gut über den Winter und überhaupt generell gut übers Jahr kommen. Einfach weil man ja sonst nichts hat, was man totschießen kann. Das ist ja durchaus sinnvoll und das machen ja auch Jäger auch sehr. Das ist ja auch, dass die sich da sehr bemühen und das ist gut, dass die gibt. Die müssen also auch geschützt werden. Die JägerInnen schützen wir sie alle. Wie Georg Kreisler mal gesungen hat, schützen wir die Polizei, sie ist längst schon an der Reihe. Ja, wer schützt den Polizist? Ja, wer schützt den Polizist? Und wer schützt ihn vor dem Schmerz, wenn er pfeift und keiner hört's? Ne? Nicht nur die Polizisten müssen geschützt werden, sondern auch die JägerInnen. Und die EichhörnchenInnen und die Eichkater und Eichkatzen und die IgelInnen und die Rehe und überhaupt alle. Aber wie soll man das machen? So viele geweihte Palmzweige gibt es ja gar nicht, dass man die verteilen kann. Stell mal vor, man gehe jetzt los und würde jeden Polizist und jeder Polizistin einen geweihten Eichpalmzweig, einen Palmzweig anstecken. Vielleicht würden die das falsch verstehen, diese Geste. Und einen erstmal niederwerfen, zu Boden ringen, und weil sie sich angegriffen fühlen. Das könnte leicht zu Missverständnissen führen. Also unterlässt man das lieber. So, das war jetzt mein Gedanke nach dem Palmsonntag. Was gibt es sonst noch zu berichten? Nicht viel. Gestern haben wir Graf Joster gibt sich die Ehre und die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger gesehen. Gibt es gerade auf Freevee mit Werbung. Mache ich jetzt also keine Werbung, sondern nur Nennung. Aber mit Werbung und in einer furchtbaren Bildqualität. Aber tatsächlich sehr lustig, wenn man sich mal, weil wir gerade irgendwie durch die alte Dr. Who-Folge in der Stimmung waren, mal altes Fernsehen zu schauen, das man vielleicht auch noch von früher kannte. Also mein Vater, ich ja nicht. Mein Opa hat Graf Joster gibt sich die Ehre immer gesehen. Jede Woche, wenn das kam, musste er davor sitzen. Und also Franz Josef Wanninger, das Beppo Brehm, halt so Münchner Krimis aus den 60ern, das ist drollig. Ich kannte die auch schon vorher. Ich habe die auch früher schon mal gesehen. Das hat was Skurriles, sehr Bajuwarisches. Und ich kann mich da auch dran erinnern, mal abgesehen von der Folge, die ich gestern gesehen habe, die auch, das war um einen Bombenleger und Erpresserbrief im Hotel, war eine ganz gute Kriminalgeschichte, die Wanninger-Geschichte. Und die Wanninger-Krimis waren, nach dem, was ich mich so in den letzten Jahren noch vage dran erinnern kann, wenn ich die mal auf YouTube gesehen habe, auch so ganz gute Kriminalfälle. Ich kann mich zum Beispiel an einen erinnern mit einem jungen Gustl Beierhammer, dem Meister Eder, noch ohne Schnurrbart, als, ich glaube, irgendein Schlossbesitzer, der in einen Kunsthandel verwickelt war, wenn ich mich Kunstdiebstahlshandel verwickelt war. Und das Ganze sehr viel realistischer als dieser komische Kunstfälscher-Ring, mit dem Graf Joster gestern beschäftigt war. Das war eine selten dämliche, blöde Geschichte. Meine Güte, was für ein affiger Krampf. Aber Wolfgang Völz als Chauffeur war dabei und das allein war sehenswert, aber diese Geschichte war so an den Haaren herbeigezogen, haarsträubend dumm, dass man schon direkt vom ersten Moment an wusste, wer da eigentlich der Verbrecher ist, nämlich die Unsympathischen. Die haben das auch nicht lange genug geheim gehalten, sondern direkt herausposaunt und die Auflösung war auch eine grenzwertig dumme, aber Graf Joster, der im Rolls-Royce von Verbrechen zu Verbrechen gekarrt wird. Immerhin, das haben wir jetzt gesehen. Jetzt wissen wir also auch, was der Opa gerne früher gemacht hat. Das war also ein Stück Familiengeschichte, Ahnenforschung. Und dadurch hat sich das dann auch gelohnt, als ich gestern Abend in unserem Wohnzimmer noch mal eben kurz Graf Joster die Ehre gegeben hat. So, ich habe jetzt auch die Ehre und empfehle mich mit Empfehlungen an die gnädige Frau und überhaupt meine Empfehlung an grüßt die Hand, Frau Kommerzienrat. Ich empfehle mich mit Grüßen an deine Frau und meine Kinder. Macht's gut.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.